So, aus unserer Perspektive würde ich mal sagen, einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Wir nehmen die Folge nämlich am 12. Februar auf. Das ist die Kalenderwoche 7, unsere erste AI-News-Folge. Und wir müssen sagen, die Woche war einiges los. Wir hatten generell ja den AI-Gipfel, der ja auch in Paris war, aus EU-Sicht. Und die News haben sich so ein bisschen überschlagen, sodass wir hingegangen sind und wir haben echt einiges aussortiert, weil die Folge nicht zu lang werden sollte. Die AI-News sollen schön knackig bleiben. Und ich würde auch gleich mit dem ersten Thema starten. Und zwar hat Mistral Le Chat eröffnet. Das ist das französische, ich sag mal, ChatGPT, pardon, sozusagen, oder Äquivalent. Ja, das heißt, wir haben hier auch ein klassisches LLM, was wir nutzen können als App. Und deren App ist jetzt Le Chat. Die haben wir auch gleich ausprobiert. Die ist grundsätzlich wirklich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die ist zumindest sehr, sehr schnell. Die ist nicht auf dem Niveau, oder aus meiner Perspektive nicht auf dem Niveau, was wir von anderen AI-Agents, ach meine Güte, von anderen Apps kennen. Im Schwerpunkt nutze ich aber auch gerne ChatGPT und halt Anthropic. Die App ist deutlich besser als Anthropic, aber das LLM ist nicht besser. Was aber ganz geil ist, wir haben die Images von Black Forest Labs. Das ist Flux, heißt das Model, das kommt aus dem Schwarzwald. Und das ist so mit Abstand, würde ich sagen, das beste Picture-Model, was wir eigentlich derzeit am Markt finden können. Und das ist sozusagen mit bei LeChat integriert und das macht die Sache tatsächlich ziemlich attraktiv. Was mir noch aufgefallen ist, die Antworten sind ultraschnell. Also gefühlt gar keine Sekunde nachdenken, sondern man hat auf Absenden geklickt mit seiner Frage und man hat in derselben Millisekunde die Antwort stehen. Das fand ich schon wiederum ganz cool.
Ja, das dahinterliegende Model ist mit Sicherheit eines der schnellsten, aber wenn man ehrlich ist, auch eher dadurch getrieben, dass es recht klein ist. Also wenn man da mal ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkt man schon einen Unterschied zu den aktuellen State of the Art Text Models. Aber wie gesagt, mit Flux integriert ist das schon ganz cool. Man muss sich dafür auch nur registrieren. Man braucht kein Abo, um Flux zu nutzen. Und von daher sollte man sich das mal ansehen. Ist auch so ein bisschen viral gegangen, zumindest in Europa. In Frankreich war es auf Platz 1 im App Store. Ist schon gut für Mistral, würde ich sagen, jetzt mal ein bisschen Attention zu kriegen.
Ja, vor allem, ich sage mal aus europäischer Sicht sozusagen das einzige wirklich ernstzunehmende Unternehmen, was wir derzeit haben. Alles andere wandert ja ab oder baut gleich irgendwo in den Staaten oder so auf. Also von daher, mit Mistral auf jeden Fall schon mal der Weg vielleicht in die richtige Richtung.
Wie findest du den Namen, Lichette?
Französisch? Also weiß ich nicht, ob das jetzt der passende Name für eine App ist, aber ich glaube, das kann man schon bringen. Doch, das geht.
Findest du? Also ich fand den
Ja,
Katastrophe, so aus
ich hätte es jetzt
internationaler
auch nicht
Perspektive.
genommen.
Aber die
Ja, ist
klingen
jetzt
alle
nicht das
scheiße.
Beste, aber
Also.
ich wollte gerade sagen, also auch ChatGPT
Ja.
ist jetzt nicht so der Renner oder Anthropic
Cloud.
also die heißen glaube ich auch nur Anthropic, nee, Cloud, genau.
Cloud,
Ja,
ja.
also oder Gemini, ich weiß nicht, also die sind alle nicht so geil von der Namensgebung her. Also ich würde sagen, die Namensgebung ist sekundär und die Franzosen, die mit ihrem Nationalstolz, die freuen sich doch, dass der Name auch französisch ist.
Ja, das kann man schon so sagen. Wurde übrigens von zwei Ex-Leuten von Google DeepMind und Meta AI gegründet, Mistral. Ist vielleicht ganz interessant. Da sind durchaus kompetente Leute hinter. Und ist schön für Europa, so eine Firma zu haben. Haben wir ja bisher in Deutschland leider nicht.
Naja, also Flux kommt aus dem Schwarzwald, würde ich sagen, ist relativ deutsch, aber es
Na?
ist halt leider nicht hier geblieben.
Das stimmt leider nicht ganz, ja. Die sitzen zwar im Schwarzwald und entwickeln das da durchaus auch, aber die Company dahinter sitzt ja leider doch in den USA.
Ja, das kenne ich irgendwoher.
Ja, können wir beide auch ein Lied von singen.
Ja, aber von daher, das, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon eine ganz coole Sache gewesen und damit hatte er auch so ein bisschen die Woche gestartet. Aber wir hatten ja noch bei X was ganz Cooles gesehen mit Landing AI. Da gibt es einen Agentic Object Detection Agent sozusagen. Da kannst du aber auch deutlich mehr zu sagen.
Ja, ich würde eher sagen, es ist ein Model. Also das ist sowieso so ein bisschen Buzzwording, was sie da betreiben. Agentic Object Detection, schön das Agentic reingebracht. Dann auf der Website steht was von Reasoning Based. Naja, alles, was gerade so ein bisschen im Trend ist, das hat mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen abgeschreckt. Aber ich habe es dann mal ausprobiert und das funktioniert ganz gut. Du kannst da ein Image hochladen und dann sagst du, zum Beispiel, wenn du ein Image von mehreren Leuten hochlädst, dann sagst du, such mir den mit dem gelben T-Shirt an. Und dann findet das Model wirklich sehr zuverlässig auch die Person mit dem gelben T-Shirt an. Und ich war da schon sehr überrascht, dass das gut funktioniert. Es ist ein bisschen langsam und mir fehlen auch so ein bisschen die Use Cases dafür. Zumindest ist mir noch keiner eingefallen, aber es gibt bestimmt Leute, die dafür einen Use Case haben. Und ist doch auch mal schön, was von Firmen außerhalb von Big Tech zu sehen oder von den großen KI-Startups wie OpenAI, was ja eigentlich auch schon zu Big Tech gehört, die da was Neues, Innovationen bringen.
Ja, der Name ist eine Katastrophe, da bin ich total bei dir. Vielleicht war es so der Versuch, SEO-optimiert zu sein, damit man bei jeder Google-Suche sozusagen gefunden wird. Vielleicht war das der Versuch, der Verzweifelte. Den Use Case habe ich jetzt auch noch nicht so richtig gefunden, aber es wird bestimmt Leute geben, die den Use Case haben. Keine Ahnung, klassische Erbsenzähler. Das kann man dann jetzt demnächst übernehmen lassen, weil ich hatte auch gesehen, bei X hat jemand ein Bild hochgeladen. Ich glaube, das war sogar der Gründer selber, auf dem die Erdbeeren gezählt wurden.
Ja.
Und das funktioniert schon sehr, sehr gut. Auch nicht ganz reife Erdbeeren hat er mitgezählt. Also das ist schon echt nicht ohne. Man braucht halt nur einen passenden Use Case. Aber falls einer den passenden Use Case dazu hat, hier ist Landing AI mit Agentic Object Detection. Das ist
auch echt was ein Name.
Ja, Mann. Aber auf jeden Fall wurde neu vorgestellt, funktioniert 1A, muss man echt sagen, auch wenn man im ersten Moment ein bisschen skeptisch ist.
Ja, denke ich auch. Also da wird es bestimmt einen Use Case für geben. Und wie gesagt, ist schön, dass es auch Startups gibt, außerhalb der großen, die was Innovatives auf die Beine stellen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Zukunft ist. Also dass viele kleine Entwickler sozusagen jetzt anfangen, Use Cases zu entdecken und dann die passende App oder AI dafür zu bauen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Gestern passiert ist, ja, Ursula von der Leyen hat am 11. Februar, also gestern, aus unserer Perspektive zum AI-Gipfel auch nochmal gesagt, dass AI ganz wichtig ist. Das scheint in der EU auch angekommen zu sein, dass man vielleicht doch ohne AI nicht mehr so richtig zurechtkommt und dass man eine Gesamtinvestition von 200 Milliarden ja, in der EU aufbauen will oder investieren will. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Es ist auch ein bisschen Infrastruktur mit dabei, das ist gut, ja. Es machen auch namhafte Firmen mit, also so Airbus, Siemens, Philips, Mistral hatten wir gerade, noch ein paar andere große Unternehmen. Also die Beteiligung und der Wunsch nach einer europäischen KI-Aufholjagd, würde ich es jetzt mal nennen, ist auf jeden Fall schon da. Ursula von der Leyen meinte die europäische Führungsrolle in der KI und ist sich fest davon überzeugt, dass die KI-Führerschaft weltweit im Wettlauf sozusagen noch offen ist. Ich muss sagen, das ist so ein bisschen Ansichtssache. Und also was uns wirklich helfen würde in der EU ist, Regulierung runter, Steuern senken, dann hätten wir auch Unternehmen, die auch bleiben würden und nicht, weiß ich nicht, im Schwarzwald das beste Vision Model, Picture Model entwickeln, aber halt in den Staaten das Unternehmen ansässig haben, sondern die würden dann vielleicht auch in Deutschland bleiben, wenn hier einfach in der EU und auch in Deutschland nicht so eine Regulierungswut auf einen zukommen würde. Also von daher, ich finde, das ist vielleicht schon mal der richtige Stoß in die richtige Richtung, ja, zu sagen, AI ist doch wichtig und dem Ganzen nicht gleich negativ gegenüberzustehen. Aber ich habe das Gefühl, wir rennen trotzdem, dass wir das erkannt haben, dass es wichtig ist, gefühlt in die falsche Richtung.
Ich meine, schau dir mal die Firmen an, die da beteiligt sind. Airbus, Siemens, Philips, Volkswagen, was haben die jetzt, also ja. Was sollen die in AI erschaffen? Mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie. Die einzige Firma, wo ich sage, pumpt da von mir aus alles an Geld rein, ist Mistral. Also ganz ehrlich, ich meine das total ernst. Würde man jetzt alles in Mistral pumpen, dann hätte man wahrscheinlich eine Firma, die noch größer ist als OpenAI. Die haben dann noch viel mehr Mittel und dann könnte man vielleicht was erreichen. Aber die anderen Firmen, das wird am Ende wieder mit so AI, ja, gebrandeten Use Cases, irgendwo eine Geldverbrennung, eine Förderung auf Staatsnacken. Und ich glaube, da kommt nicht viel bei rum. Was man hoffen kann, es wurde auch davon geredet, Data Center damit zu erschaffen. Das wäre am Ende eine gute Sache. Da ist aber auch die Frage, hat die EU, vor allem Deutschland, also Frankreich hat dafür mit Sicherheit die Ressourcen, aber hat Deutschland überhaupt genug Strom dafür? Weil für die Data Center brauchst du ordentlich Strom. Wir haben da ja bekanntlich ab und zu ein bisschen Probleme mit in Deutschland. Und kann Deutschland das überhaupt stemmen? Nein, das ist kein Witz. Also das ist bei Nvidia ist es so, die gucken sich an, da wo ein Datacenter gebaut werden soll, ist da überhaupt genug Strom, damit das auch funktioniert? Weil Nvidia hat so viel Nachfrage, die müssen selektieren, wo geben wir unsere Chips her? Und die wollen nur dahin liefern, da, wo die auch wissen, das funktioniert. Ich glaube nicht, dass die nach Deutschland liefern würden. Warum?
Nein. Fabian, ich bin da auch ganz auf deiner Seite, hundertprozentig nicht. Und das ist halt auch das, was ich so schade finde. Und deswegen bin ich halt eher dafür, dass man, weiß nicht, die 200 Milliarden jetzt nicht in irgendwelche KI-Firmen investiert, sondern dass man halt lieber hingeht und guckt, wie können wir denn die Strukturen schaffen, damit Firmen von alleine letzten Endes gegründet werden. Ja. Also die, nehmen wir jetzt mal wieder Flachs aus dem Schwarzwald. Die werden nicht gesagt haben, ey Mensch, lass mal in den Staaten ein Unternehmen aufmachen, weil da habe ich so richtig Bock drauf. Sondern die werden halt geguckt haben, ey, wir sind hier in einem Bereich unterwegs. Der AI Act aus der EU war noch gar nicht final. Wir wussten, also keiner wusste, wie wird sich das so richtig verhalten. Und dann willst du ein Unternehmen gründen, was nur auf AI-Basis basiert. Ja, da gehst du natürlich schon hin, wenn die Politiker sich hinstellen und sagen, wir sind die Ersten, die das regulieren werden, dass du sagst, ja okay, dann bin ich der Erste, der was Neues entwickeln will, ja, dann bin ich halt weg, weil ich kann jetzt nicht darauf warten, dass irgendwer eine Regulierung erfunden hat. Wir sind beide der Meinung, AI, da muss man vorsichtig sein, ein Stück weit vorsichtig sein, nicht zu sehr, ja, aber es sollte jetzt nicht komplett offene Models da draußen rumlaufen, in Anführungsstrichen, sondern die müssen schon ein bisschen restriktiv sein. Es muss jetzt nicht sein, dass jeder zu Hause Nervengift herstellen kann, jetzt ja mal als Beispiel. Aber wir sind vielleicht ein bisschen zu restriktiv und deswegen würde ich mich viel lieber freuen, wenn man sagt, ey, wir nehmen die 200 Milliarden und wir erlassen halt, also nicht Unternehmen, die sich stark auf AI fokussieren, halt irgendwie die Steuern und wir nehmen jetzt mal Regulierungen runter und kümmern uns irgendwie darum, dass wir Infrastruktur schaffen, günstige Strompreise, damit überhaupt in der Datacenter entstehen können. Und solche Sachen. Ne? Das wäre was, was ich mir wünschen würde, aber wir sind leider nicht bei Wünsch dir was, sondern in der traurigen Realität und die sieht ein bisschen anders aus. Aber ich finde es zumindest trotzdem als kleinen Lichtblick schön, dass man erkannt hat, ey, AI ist doch eine wichtige Sache.
Es war auch so ein bisschen der Tenor in Paris, dass auch die Politiker aus der EU gesagt haben, wir haben es ein bisschen übertrieben mit Regulierung. Vielleicht wird da jetzt bald auch ein bisschen zurückgerudert. Ich glaube, der Druck aus den USA ist schon enorm. Vielleicht auch nochmal ein bisschen der Druck aus China jetzt durch den DeepSeek-Hype. Ich glaube, man möchte da als Europa jetzt doch nicht ganz abgehängt werden. Also ein bisschen Hoffnung habe ich. Aber sorry, wenn ich da lese Airbus, Siemens, Philips. Guck dir in den USA an, welche Unternehmen sind da, die Innovation im KI-Sektor schaffen. Das ist noch nicht mal eine Microsoft. Das ist am Ende ein OpenAI, wo Microsoft rein investiert hat. Das sind Startups. Und das einzige Startup, was ich hier sehe, ist Mistral.
Ja, und was wir halt auch mal sagen müssen, wir haben halt auch nicht Microsoft im Nacken. Ja, also OpenAI hat halt den riesen Vorteil, die haben Microsoft im Nacken, die haben halt Serverkapazitäten zum Abwinken verfügbar. Das wird hier halt auch schnell eng.
Ja, das stimmt leider. Also wer könnte jetzt einem Mistral, sagen wir mal Mistral, wer könnte das vernünftig finanzieren als Unternehmen aus der EU heraus? Das größte deutsche Tech, deutsche auch und europäische Tech-Unternehmen ist am Ende SAP. Und SAP ist, wenn jetzt die neue OpenAI-Bewertung über Softbank wirklich so durchgeht, nur noch 10% größer als ein OpenAI. Also uns fehlt es einfach an Substanz mittlerweile in diesem Sektor. Es ist leider so.
Ganz kurz, wir müssen einmal Pause machen. Ich muss mal ganz kurz zu meiner Tochter.
Oh, oha. What the fuck? Weeks, months. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Welt geht unter.
So, ganz kurz erstmal. Sorry. Hallo?
Yes.
No problem. Sorry erstmal. Ey, aber wirklich in der Sekunde locke ich mich oben ein, denke, guckst du mal ganz kurz bei X und dann einfach GPT-4 und 5
voll,
drop.
Voll geil. Geil.
Ich musste gerade kurz hoch, meine kleine Tochter ist wach geworden und hat nach mir gerufen. Die Zeit habe ich mir selbstverständlich genommen und als sie dann eingeschlafen ist, war ich nebenbei noch ganz kurz am Handy, weil ich gucken wollte. Also eigentlich kurz Fabian schreiben wollte, aber dann wollte ich auch gucken, was gibt's Neues. Und also wirklich original in der Sekunde kam Sam Altman auf die Idee, GPT-4-5 und 5 zu droppen. Also es ist noch nicht draußen, aber es wurde angekündigt und das ist unnormal geil.
Ja, es ist sehr, sehr interessant. Also er schreibt da, dass die es genauso hassen wie wir Nutzer, dass du mittlerweile in ChatGPT tausende Models zur Auswahl hast. Du weißt gar nicht, was soll ich jetzt eigentlich nutzen? Nutze ich jetzt O1 Pro oder nutze ich O3 Mini High oder vielleicht doch 4O? Schon gerade die Casual-Nutzer, wo es bestimmt viele bei ChatGPT mittlerweile gibt, die wissen ja gar nicht, was da abgeht. Die sind sehr überfordert und das will OpenAI jetzt angehen. Also die sprechen da von GPT-4-5 als Zwischenschritt und am Ende aber GPT-5, was kommen soll und das letzte Model von OpenAI in ChatGPT wohl sein soll und alles umfasst. Also wenn du dann GPT-5 auswählst, vielleicht kannst du das sogar dann nur noch auswählen, dann wird OpenAI entscheiden, ob du jetzt eine Antwort von O3 bekommst oder von 4O oder keine Ahnung, vielleicht sogar um Kosten zu sparen bei einer simplen Anfrage wie Hallo, wie geht's oder von 3-5 oder so. Wer weiß das schon.
Ja.
Aber das entscheidet wohl dann OpenAI und das soll, hat Sam drunter geschrieben in einem Kommentar, in den nächsten Wochen bis Monaten sogar schon erscheinen. Und O3 wird nicht released. Das wird Teil dieser GPT-4-5, GPT-5-Ära sein.
Ja, das wird sich wahrscheinlich bei GPT-5 vor allem wiederfinden. Ich stell mir GPT-5 so ein bisschen wie so ein Router vor, dass der quasi genau das, was du gesagt hast, filtert. Brauche ich jetzt wirklich nur eine kurze Antwort oder brauche ich ein Reasoning-Model? Ich meine, da gab es ja auch einige absurde Beiträge auf X, wo Leute wirklich ein Problem gelöst haben mit O1 Pro oder auch O3 Mini High. Was ein Coding-Problem war, was man alleine nicht geschafft hatte und das Model hat das auf Anhieb geschafft und dann haben die sich bei dem Model quasi bedankt und dann hat es auf das Danke dir von einem User also anderthalb Minuten nachgedacht, bevor es dann einfach nur antwortet, ja, gern geschehen. Und ja. Ich glaube, genau für sowas braucht man jetzt einfach einen Router und das ist cool, dass es kommt. Was die auch noch gesagt haben, ist, dass sie so ein bisschen das Kostenmodell anpassen werden, dass man als Free-User halt einen limitierteren Bereich hat und die Basisintelligenz sozusagen nutzt. Als Plus-User hast du dann schon etwas gesteigerte Intelligenz oder AI, die du nutzen kannst und als Pro-User für die $200, die es derzeit kostet, wer weiß, was dann noch kommt, soll man dann quasi Zugriff auf die geballte Macht sozusagen haben. Aber wie sich das dann alles genau gestaltet, werden wir ja auch erst irgendwann mal erfahren. Also das ist ja wirklich gerade nur so ein X-Post von Sam Altman gewesen. Was ich aber ganz cool finde, weil es passt auf eine gewisse Art und Weise auch sehr cool zu dem Thema in Tokio, oder nicht?
Ja, das stimmt. Die Überleitung war jetzt mir ein bisschen schnell. Da würde ich noch mal jetzt gerne hier drauf eingehen. Was er auch noch geschrieben hat, ist, dass die Models dann auch Voice-Features enthalten werden. Die Canvas-Funktion in ChatGPT, die ganz cool ist. Search und Deep Research und More to Come. Also es wird da noch mehr kommen. Und was ich mich so ein bisschen frage, also erstmal, ich fand, der Schritt ist sehr absehbar gewesen. Ich habe das vor ein paar Wochen auch schon mal dir im Privaten gesagt, dass ich glaube, dass die diesen Weg gehen werden, weil es einfach auch nur sinnvoll ist. Also sorry, wenn ich O1 Pro Hallo schreibe und der muss erstmal 2 Minuten nachdenken und sagt mir dann auch Hallo. Also irgendwas läuft da falsch. Vor allem nicht nur, weil ich Zeit verliere, sondern weil OpenAI im Hintergrund wahrscheinlich für diese Hallo-Antwort 50 Cent bezahlt hat oder so. Weil das Model so lange darüber nachgedacht hat. Das kann ja auch ein 4O Mini dann beantworten. Deswegen, das ist schon ein logischer Schritt. Was ich mich jetzt frage, was macht die Konkurrenz? Weil OpenAI wird das auch in der API einführen. Das steht ja auch mit drin. Also das ist nicht nur für ChatGPT, sondern auch für die Unternehmenskunden, die die API nutzen. Da ist vielleicht auch noch ganz interessant, funktioniert das überhaupt so nahtlos? Weil Unternehmenskunden haben ja oft die API nutzen, haben oft einen sehr speziellen Use Case, wo das genau auf das Modell gepromptet ist. Da muss ja die Prompt manchmal je nach Modell anpassen, weil die Modelle sich halt ein bisschen anders verhalten. Die befolgen unterschiedlich gut Prompts, die haben alle ein bisschen so Vorlieben und funktioniert dieser Wechsel in der API dann überhaupt so gut, dass Unternehmen das weiter vernünftig nutzen können? Ich denke schon, sonst würde OpenAI das nicht machen. Ja. Man kann sich aber auch fragen, ist das überhaupt noch OpenAIs, ist das noch OpenAIs Absicht, die Unternehmenskunden? Also meiner Ansicht nach. ChatGPT ist irgendwie deren Hauptprodukt. Die sind eher so eine Software-as-a-Service-Company fast schon. Aber das wird sich bestimmt nochmal entwickeln. Nur was macht die Konkurrenz jetzt? Glaubst du, die werden da nochmal drauf einsteigen?
Also wir hatten es ja letztes Mal schon, dass die Konkurrenz sich gegenseitig so ein bisschen versucht hat zu überbieten. Das heißt, ich glaube, es wird schon eine Reaktion geben. Was man einfach sagen muss, OpenAI hat es halt geschafft, ein geiles User-Interface für eine einfache App zu bauen, wo der Otto-Normalverbraucher wie meine Wenigkeit das Ding aufmacht und weiß, was er zu tun hat und wie er damit umgehen kann. Das hat halt nicht jeder so richtig gut hin am Markt. Und ich würde sagen, das ist schon echt so, also Alleinstellungsmerkmal ist jetzt übertrieben, aber das ist halt OpenAIs Riesenvorteil, dass sie einfach eine unfassbar gute App haben. Egal, ob es jetzt die Sprachfunktionalität ist, sowohl von der AI als auch meins, also ne, meine Sprache zu verstehen, als auch, also dieses multimodale System, was sie in der App etabliert haben, ist einfach grandios. Ja. Und wenn die das jetzt noch hinkriegen, die gute App-Struktur so umzubauen, dass mit, oder das heißt umbauen überhaupt gar nicht, aber dass im Hintergrund oder im Backend GPT-5 gut funktioniert und diese Router-Funktion gut übernimmt, sodass alles das, was wir jetzt schon eh nutzen, aber noch quasi optimiert auf einen zugeschnitten ist, weil es lernt ja auch von uns selber, wie wir es nutzen, dann ist das, glaube ich, schon eine ziemlich coole Sache. Und wenn man was ganz Bestimmtes haben will, dann kann man das so wie jetzt auch, glaube ich, einfach mit einem Prompt lösen. Dass du halt hingehst, keine Ahnung, nimm dir für diese Antwort Zeit oder denk über das Problem nach.
Vielleicht kannst du sogar sagen, nutze für diese Antwort ein Reasoning-Modell oder so. Vielleicht
ist das sogar möglich. Ja, ich denke, sowas kannst du im Zweifel immer noch machen, für den Fall, dass es mal nicht funktioniert hat.
Die Frage, die ich mich ein bisschen stelle, das schweift jetzt ein bisschen ab, aber ich finde es durchaus relevant jetzt auch in diesem Kontext. Wir gehen ja alle davon aus, dass AI die Welt verändern wird. Also, dass das einen größeren Impact haben wird, als jetzt nur ein bisschen ChatGPT und die Programmierer freuen sich und du freust dich, dass du damit ein bisschen produktiver bist. Wir gehen ja schon davon aus, dass AI am Ende jedes Unternehmen mit AI arbeiten muss und das in ihre Software irgendwo integrieren muss, um Effizienz zu steigern. Also denke ich mal, gehst du auch von aus, ne? Und auch auf persönlicher Ebene wird sich das irgendwann integrieren. Ich meine, da sind wir ja auch dran. Und ich frage mich dann so ein bisschen, wird das dann überhaupt ein OpenAI sein? Wird das ein Anthropic sein? Oder ist dieser Schritt von OpenAI, den wir so ein bisschen erwarten, sich mehr auf ChatGPT zu konzentrieren, am Ende auf Endkunden, auch so ein bisschen ein Eingeständnis, dass du diesen AI-Race nicht gewinnen kannst, sondern dass am Ende wie ein DeepSeek oder andere Open-Source-Konkurrenten oder von mir aus auch irgendwann die Open-Source-Community immer aufholen wird, du immer der Dumme bist, der in Forschung investiert, der Innovation bringt, dann wird das innerhalb von 2 Wochen kopiert und du hast am Ende keinen Nutzen daraus bei den Unternehmenskunden, weil du nie eine Marge hast, sondern immer nur höhere Ausgaben, wird es am Ende wirklich so sein, dass die Welt auf Open-Source-AI basiert und OpenAI am Ende nur ein Softwareunternehmen ist und Anthropic dann auch. Also das ist schon ein bisschen so die Frage, ob dieses Kerngeschäftsmodell sich überhaupt etablieren kann, was mal das Kerngeschäftsmodell war, jetzt offensichtlich nicht mehr.
Ja, ich glaube schon, dass es ein Stück weit noch etabliert bleiben wird. Weil, und das haben wir jetzt ja auch schon wahrgenommen, und wir haben ja auch schon mal im Privaten darüber gesprochen, es wird so eine Art kulturelle AI ja irgendwie auch geben und die Models aus China werden immer anders funktionieren als ein westliches aus den Staaten. Und Mistral haben wir ja jetzt auch mal in den Raum geworfen, funktioniert dann auch nochmal wieder anders als, weiß ich nicht, Anthropic, weil die dann auch nochmal einen anderen Fokus haben. Also ich glaube, du wirst schon unterschiedliche, also wir werden mehr Open Source erleben, das glaube ich auch, weil sich es einfach gut kopieren lässt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir dann trotzdem unterschiedlich gute Feintunings bei den einzelnen Anbietern sehen werden. Und weiß ich nicht, dann wirst du vielleicht jemanden, der sehr gerne kreativ arbeitet, eher bei Anthropic wiederfinden und jemanden, der richtig geil coden will, den wirst du eher bei OpenAI wiederfinden. Also ich glaube, du wirst dann auch so ein bisschen dieses Feintuning in dem Use Case erleben. Aber das ist dann schon wieder eher so ein B2B-Bereich, also Business to Business, weil der tägliche Nutzer oder Anwender, der wird wahrscheinlich bei allen großen Companies vollumfänglich bedient werden, ja, weil die wenigsten sitzen jetzt am PC und entwickeln irgendwie eine neue App und dafür braucht man dann letzten Endes nicht immer OpenAI, sondern du kannst auch gut andere Models nutzen.
Naja, aber wir sind ja noch sehr, sehr early und ich würde sagen, die Unterschiede zwischen den Models, die sind jetzt größer, als sie später sein werden. Weil irgendwann hast du ja so eine Dichte an Intelligenz erreicht, dass dann nur noch marginale Schritte kommen, die wahrscheinlich dann nochmal ordentlich teurer werden, diese marginalen Schritte zu erreichen, auch wenn insgesamt die Inference billiger wird. Aber dann glaube ich nicht, dass ein Unternehmen unbedingt die letzten 1% noch braucht und deswegen OpenAI deutlich mehr bezahlt, als wenn die ein eigenes Open Source Model nehmen oder forken halt. Also,
naja, aber
ich blicke jetzt in die Zukunft. Also ich sage jetzt
5 bis 10 Jahre. Ja, bin ich total bei dir und ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber guck mal, du hast dann zum Beispiel mit Anthropic ein Unternehmen, was halt super restriktiv ist. Also wenn man sich die ja jetzt mal anguckt, die legen sehr, sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das auch nicht so leicht aus der Hand geben werden. Und dann hast du vielleicht ein Unternehmen, was halt sagt, ey Mensch, der Sicherheitsaspekt, der ist bei uns besonders wichtig, weil wir, keine Ahnung, sensible Daten haben, whatever. Wir brauchen einen Anbieter, der sehr hohen Wert auf Sicherheit legt. Und dann werden die sich bei Anthropic vielleicht wiederfinden und nutzen halt nicht DeepSeek aus China oder nutzen halt nicht OpenAI, sondern bleiben halt in dem Use Case. Und dann wirst du aber auch Leute halt,
sehe ich anders. Siehst weil du anders? Du bist mit DeepSeek sicherer. So, der Unterschied ist nämlich, okay, ich weiß, was du meinst. Du sagst jetzt, bei DeepSeek kannst du vielleicht eher hinschreiben, bau mir ein Rezept für ein Nervengift. So. Ja. Aber DeepSeek hat den Vorteil, trotz all der Kritik in der letzten Folge, du kannst das DeepSeek-Model nehmen, es forken und dann selber vernünftig feintunen und dein eigenes Model draus machen, aus Unternehmenssicht.
Ja, gut.
Das ist ja Open Source. Bei Anthropic bist du immer an Anthropic gebunden. Das heißt, für ein Unternehmen ist es ja viel attraktiver. Ich forke es mir selbst, bin am Ende der Herrscher darüber. Ich bin der Besitzer und nicht von Anthropics Laune abhängig. Weil wenn Dario morgen schlecht aufsteht, dann hat er vielleicht auf einmal im Sinn, dass du dem Model nicht mal mehr Unternehmensdaten zeigen kannst, persönliche Daten von Kunden, weil das gegen irgendeine scheiß EU-Richtlinie verstößt. Weißt du, was ich meine? Du bist ja immer von denen abhängig.
Ja, ich weiß, was du meinst. Wir verschweifen mir gerade auch voll ab. Das ist so ein Classic Talk zwischen uns jetzt gerade.
Ja, aber finde ich gar nicht mal schlecht. Das passt ganz gut gerade.
Ja, das ist auch wichtig, weil es ist jetzt gerade AI-News, die passen halt, also die sind jetzt auch wirklich frisch gekommen, deswegen ist es ganz gut, dass wir mal drüber sprechen. Also ich bin gespannt, in welche Richtung sich die Zukunft bewegt. Du könntest recht haben, gerade mit dem Fork, also damit ist gemeint, dass man letzten Endes sich einfach das Model in Anführungsstrichen, ich sag mal, runterlädt und dann für sich selber hostet und nutzt und dann ist man das Risiko, ja mehr oder weniger hat man gleich abgestoßen, weil man den Server bei sich unten im Keller hosten kann, als große Firma jetzt, ja. Ganz einfach gesprochen. Und man kann es dann ja auf sich selber antrainieren. Und da hast du natürlich vollkommen recht, weil dann kann, Volkswagen hingehen und kann sich DeepSeek perfekt auf seine Autos, wenn es dann noch welche baut, ausrichten. Und das ist natürlich dann schon ganz praktisch. Von daher, ja, ich weiß nicht, also 5 Jahre ist eine unfucking fassbar lange Zeit für AI-Entwicklung. Ja, und deswegen bin ich echt richtig gespannt. Ich tue mich ein bisschen schwer, dir zu widersprechen, weil du einfach in der Vergangenheit so oft so richtig lagst, dass ich jetzt einfach mal sage, du könntest recht haben.
Also du kennst ja meine Hypothese, was das angeht eigentlich schon. Wir haben darüber ja mal geredet vor ein paar Wochen. Also ich glaube, OpenAI hat den großen Vorteil, sie haben jetzt den Nutzerzugang mit ChatGPT. Deswegen sind sie auch berechtigt viel mehr wert als Anthropic. Und als Google auch. Google hat zwar noch einen viel größeren Nutzerzugang eigentlich, nur die kriegen es einfach nicht gebacken, weil Google unfähig ist. Die kriegen gar nichts mehr gebacken. Also ich glaube auch nicht mehr, dass das noch was wird. Und Anthropic hat einfach das Problem, die haben den Nutzerzugang nicht. Und meine Prediction ist ja, dass Anthropic von Apple gekauft wird. So, jetzt haben wir das hier auch mal verewigt.
Ich wollte gerade sagen, aber es ist auch vielleicht schon mal 5 Jahre zu früh verewigt. Was ich sehr begrüßen würde, weil Apple schläft auch so ein bisschen ein, da würden sich eigentlich gute Unternehmen finden. Von daher wäre das schon ganz gut. Aber es ist trotzdem jetzt, ich würde gerne weitermachen, weil sonst haben wir gleich 5 Stunden über Anthropic oder über OpenAI geredet. Es ist aber nicht trotz. Ja, und das passt ja auch wirklich richtig gut, weil Sam Altman war ja in Tokio und er hat da ja gesagt, AI wird im Jahr 2025, also dieses Jahr, weltweit der beste Coder werden, also der beste Programmierer. Und das ist halt insofern beeindruckend, weil das Ding hat halt einfach jeder in der Tasche. Und dann ist jeder Mensch auf einmal in der Lage, der weltbeste Programmierer zu sein. Da gehört natürlich ein bisschen was zu, also mehr, aber das ist schon beeindruckend. Da weißt du wiederum aber auch deutlich mehr zu.
Also um ganz präzise zu sein, er spricht von beste Competitive Coder. Es gibt da halt so eine Rangliste, davon spricht er, dass die auf Platz 1 landen. So, und er sprach auch davon, dass die intern ein Model haben, was in den Top 50 rankt. Und das kann eigentlich nur O3 sein. Die haben auch mal Benchmarks von O3 veröffentlicht. Ich meine, da war das vielleicht Platz 38 oder so. Also das stimmt mit seiner Aussage durchaus überein. Vielleicht meinte er aber mit, wir haben interne Model, was Top 50 rankt, auch GPT-5. Was am Ende ein Mix aus O3 und weiß Gott, was da jetzt alles mit drin steckt ist. Wir haben ja jetzt gerade frische neue Erkenntnisse. Aber ist schon sehr interessant und ich kann dir, du weißt, ich code gar nichts mehr ohne AI. Und ich finde, jeder, der das nicht vernünftig nutzt, der ist verrückt. Ich finde auch Leute verrückt, die Cursor nutzen. Also Cursor ist ja so eine IDE, wie Visual Studio quasi, so eine Coding-Umgebung, nur mit AI integriert drin. So, das Problem ist aber, das beste Model, was da drin ist, ist Claude 3.5 Sonnet. So, und sorry, das ist 7 Monate alt. Das ist nicht mehr State of the Art, was Coding angeht. Schon gerade nicht mehr seit O1 Preview raus ist. Seit O1 Pro raus ist erst recht nicht mehr. Und jetzt mit O3 Mini High erst recht nicht mehr. Und du kannst da, wenn du glaube ich, einen Upgrade Boost irgendwie 10 Anfragen an O1 Mini stellen pro Monat. Also keine Ahnung, ich kann nicht verstehen, wie Leute sowas noch nutzen. Da geht irgendwie auch Effizienz verloren von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Aber das ist halt nur meine Meinung. Und ja, wer ganz ohne AI codet, sorry, der sollte gekündigt werden. So sehe ich das. Finde ich total verrückt.
Ja, du hast ja auch deine eigene Firma noch in Deutschland und du hast da ja auch schon mal gesagt, dass Aufgaben, für die du sonst irgendwie 1-2 Wochen gebraucht hast, lassen sich jetzt halt an einem Tag erledigen, dank letzten Endes in deiner Perspektive und in deiner Welt halt O1 Pro zu dem Zeitpunkt halt auch. Und das muss man sich halt ja schon reinziehen, ne? Also das eine Programmiertätigkeit, die so, sagen wir jetzt einfach mal eine Woche gebraucht hat, sich auf einen Tag reduzieren lässt, ja, das ist natürlich schon eine geisteskrank gute Entwicklung, was die Produktivität angeht, die wir dringend brauchen. Also von daher ist das eine richtig, richtig gute Entwicklung, definitiv.
Auf jeden Fall, ja. Und das schließt am Ende, wird das den Mangel an Softwareentwicklern schließen. Also das ist erstmal eine sehr, sehr gute Entwicklung. Irgendwann werden wir Softwareentwickler dadurch dann wahrscheinlich ersetzt. Das ist wahrscheinlich was du sehr, sehr schnell durch Agents ersetzen kannst. Aber dann ist das eben so. Dann sind wir halt Quality-Prüfer, bis uns irgendwann in diesem Bereich auch ein Agent ablöst. Ist dann halt so. Muss man mitnehmen.
Ja, gut. Ja, oder man fokussiert sich dann jetzt halt schon drauf, gutes Prompt-Engineering zu machen, dass man die AI-Agents gut nutzen kann. Ja, und dann ist man wieder ein gefragter Mann im Unternehmen.
Ja, oder du musst am Ende immer nur Ideen rausgeben. Weil das ist, glaube ich, was sehr schwer für AI wird. Das ist generell so ein Trend. Je leistungsfähiger gerade die Modelle werden, desto unkreativer werden die. Wenn du mal guckst, so ein O3 Mini und so ein O1, die haben keine Kreativität mehr. Die sind wirklich nur noch auf Fakten heruntergebrochen. Das merkst du extrem auch daran, wie die schreiben. Das ist zwar für Science, für Wissenschaft sehr gut, für Coding sehr gut, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo das nicht gut ist. Da waren GPT-4 deutlich weiter, was Kreativität angeht. Und ein Claude 3.5 Sonnet ist aber auch recht kreativ noch. Nur ist halt auch schon 7 Monate alt und man muss sich halt jetzt mal fragen, was kommt von Anthropic?
Ja, man könnte jetzt quasi sagen, je schlauer, desto... nee, das macht schon wieder keinen Sinn. Siehst du, das ist auch gut. Das passt auch perfekt zu dem, was ich sagen wollte. Weil ich wollte halt sagen,
bist du unkreativer.
Ja, genau, richtig. Und deswegen wollte ich halt sagen, passen Anthropic und ich so gut zusammen, weil wir beide sehr kreativ sind, was als Rückschluss ja letzten Endes nichts anderes bedeutet, als wir sind ziemlich dumm. Aber auch das muss ja jemand sein. Von daher, das gehört wohl auch dazu.
Okay. Hast du dich selber exposed?
Ja, sehr gut. Mein Gott, jetzt schlimmer. Ja, aber der gute Sam, ja, mit dem sind wir auch per Du. Natürlich. Der war ja nicht nur in Tokio, der ist ja auch noch nach Berlin geflogen. Und da haben wir uns in Deutschland wieder von der besten Seite gezeigt, ja. Also grundsätzlich erstmal ja, weil es war riesiges Interesse da in das Audimax, in das er gegangen ist. Da passten so knapp 1200 Leute rein. Die waren voll, also die waren da und 3000 weitere haben sich auf eine Warteliste gesetzt und parallel haben noch 4000 Leute den Livestream verfolgt. Ich finde, das ist schon gar nicht wenig und vor allem gerade für AI, was hier halt noch nicht so bekannt ist und nicht in aller Munde. Jetzt muss man aber trotzdem sagen, haben wir uns auf eine gewisse andere Art auch wieder von der besten Seite gezeigt. aber da kannst du auch mehr zu sagen.
Ja, kommen wir mal erstmal zu den schönen Sachen und dann kommen wir zu den schlechten Sachen, damit die besser hängen bleiben, damit man sich besser verbessern kann. Also erstmal, was Sam so erzählt hat, ist, dass AI-Modelle aktuell, die immer kosteneffizienter werden, ungefähr das Zehnfache pro Jahr. Das lässt sich auch ganz gut belegen, wenn du mal GPT-4 mit O3 Mini vergleichst. Schon gerade, wenn du dann noch die Leistung als Benchmark dazu nimmst. Dann siehst du das schon ganz gut. Er hat dann auch davon gesprochen, dass er sich ein Stargate-Projekt in Europa wünscht. Naja, würde ich sagen, ist vielleicht so ein bisschen Schleim. Andererseits,
ja, das passt.
Er würde bestimmt nicht Nein sagen, wenn die EU zu ihm sagt, hier, wir fördern euch ein bisschen, ihr könnt hier schöne Datacenter bauen. Eben. Sagt er bestimmt auch nicht Nein. Muss er aber
irgendwo auch glaube, sagen. Ja, und das passt natürlich auch ganz gut zu dem Vorstoß von Ursula von der Leyen. Also jetzt geht das nicht genau in seine Richtung, ja. Aber sich dann mal zu platzieren und zu sagen, ach Mensch, so eine Stargate-Variante, wie wir sie in den Staaten aufbauen wollen in Europa, schadet ja nicht, ist auch ganz, ganz wichtig, damit man sich gleich als Ansprechpartner macht. Und wenn wir dann hier nämlich sowas aufbauen wollen, dann schnappen wir uns gleich irgendwie ein starkes amerikanisches Unternehmen und machen das dann mit denen, anstatt hier was Eigenes weiter aufzubauen. Also von daher hat er sich natürlich auch smart positioniert, muss man sagen.
Man muss aber auch sagen, Deutschland wird niemals davon profitieren. Also selbst wenn OpenAI hier irgendwas baut, also sorry, Deutschland profitiert auch nicht von Amazon. Amazon ist hier tätig, die haben hier auch Büros. Deutschland profitiert auch nicht von Google. Ich habe heute den Tech Talk von Pip Glöckner gehört. Er hat, glaube ich, ausgerechnet 80 Millionen zahlt Google hier Steuern. Ich meine, das waren 80 Millionen. Das musst du dir mal überlegen bei den Umsatz, den die machen. Also am Ende wird in Deutschland nichts hängen bleiben, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen mitmischt. Aber ein Sam Altman macht sich jetzt nicht groß Gedanken, dass er unbedingt Rechenzentren in Europa will und ein Stargate-Projekt für Europa, um Europa zu fördern. Ist denn scheißegal. Der nimmt überall, wo er kriegt, nimmt er gerade Rechenzentren, baut er auf. Die suchen ja auch gerade in den USA aktiv nach Plätzen, weil es gibt einfach nicht genug. Nochmal dazu, der Bottleneck ist Strom. Also die finden nicht genug Plätze, wo die Rechenzentren bauen, weil einfach nicht genug Strom da ist. Überall, wo die gerade Strom kriegen könnten, würden die ein Rechenzentrum bauen. Data Center.
Ja, und deswegen geht doch jetzt Microsoft auch hin und reaktiviert und baut letzten Endes Kernkraftwerk wieder aus. Einfach um an Strom zu kommen und die Datacenter und Infrastruktur letzten Endes aufrechtzuerhalten bzw. zu erweitern. Ja, also das ist ja ein Trend, nicht nur jetzt in den Staaten, sondern ist ja ein globaler Trend, den wir gerade erleben.
Ja, genau. Und wenn wir schon bei Strom sind, können wir auch jetzt schon mal in dem Sinne zu den Unschönen kommen. Es gab da auch Studentenproteste. Einmal wegen den hohen Energiebedarf, den AI nun mal hat. Das hat Sam ein bisschen relativiert. Sam hat gesagt, es ist effizienter, wenn ich ChatGPT nach Sachen frage, statt wenn ich mich in ein Auto setze und dann in eine Bibliothek fahre. Kann man jetzt sehen, wie man will, diesen Vergleich. Ja. Vielleicht ein bisschen hinkend, aber wahrscheinlich ist es schon so, dass AI am Ende effizient sein wird und die Technologie wird ja auch immer effizienter. Also ich glaube nicht, dass AI am Ende netto negativ sein wird, was Energiebedarf angeht. Gab es auch Proteste wegen der Trump-Nähe. Kann auch jeder sehen, wie er möchte. Was aber dann eher wieder ein bisschen interessanter war, ist, dass Sam auch über Open-Source-Modelle gesprochen hat, dass er die als wichtigen Teil ansieht in der AI-Welt und dass er sich auch Gedanken darüber macht, ob OpenAI auch wieder Open-Source-Modelle bereitstellen soll. Da ist er ein bisschen näher sogar noch auf Reddit vor ein paar Wochen eingegangen. was heißt ein paar Wochen, also in der AI-Welt ein paar Wochen, ich glaube, es ist eine Woche her oder so.
Ist in dieser Woche passiert.
Genau, da hat er gesagt, er denkt darüber nach, ob man vielleicht alte Modelle Open Source stellt. Und es ist schon ein bisschen interessant. Ich frage mich ein bisschen, was die Motivation dahinter ist. Also, was würde das OpenAI bringen? Vielleicht hat das irgendwelche regulatorischen Sachen. Vielleicht hat das auch was mit Elon Musk zu tun, um den Vorwürfen ein bisschen zu entkräften. Oder erhoffen die sich wirklich davon, dass die durch das Open Sourcing am Ende Feedback bekommen, worauf die Modelle noch besser ausrichten können. Ich weiß es nicht, aber finde ich schon ganz interessant und fände ich auch nicht verkehrt. Also wenn jetzt ein GPT-4 Open Source verfügbar ist, schaden würde das niemanden.
Nee, ich wollte gerade sagen, vielleicht, also ganz vielleicht ist es auch gar kein Eigennutz, sondern er hat sich daran erinnert, die haben sich mal OpenAI genannt, wenn es darum ging, AI Open Source letzten Endes zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht war da das schlechte Gewissen, was ihn letzten Endes dazu bewegt hat, diese Sätze zu sagen. Aber das wissen wir alles nicht, aber es wäre schon interessant, wenn das kommen würde. Er hat ja aber auch gesagt, dass das letzten Endes was ist, was ja auch innerhalb der Unternehmensstruktur bei OpenAI besprochen wird und dass es da durchaus auch viel Gegenwind gibt. Also jetzt nicht nur, also selbst wenn er jetzt sagen würde, wir würden es gerne machen, da gibt es anscheinend auch sehr viele kritische Stimmen, die das anders sehen. Aber auch das ist, ich sag mal, böses Hörensagen aus seiner Perspektive. Dazu wissen wir jetzt ehrlicherweise ja auch nicht mehr.
Also das Interessante an OpenAI ist wirklich, dass es so ein bisschen eine Blackbox ist, wie es da drin aussieht. Weil es haben ja einige Mitgründer von Sam und OpenAI schon den Laden verlassen, eben weil sich OpenAI so gewandelt hat von wir wollen sichere AI entwickeln, Open Source, zum Gute der Menschheit zu jetzt, wir wollen Geld verdienen, was erstmal nichts Verwerfliches ist, nur es ist halt eine 180-Grad-Drehung. Und bisher wurde Sam ja eigentlich immer so ein bisschen dargestellt, als wäre er so der Treiber, der ein bisschen so profitgierig ist, der die anderen rausdrängt. Da stellt sich jetzt die Frage, ist er das? Oder gibt's da eher so andere wie Microsoft, die da ein bisschen mehr Druck machen? Und Sam ist schon einer, der noch so ein bisschen die ursprüngliche OpenAI-Mission im Kopf hat. Ich glaube, da rumort sehr. Also du wirst da am Ende zwei Lager haben, intern. Und das ist bestimmt nicht immer einfach.
Yes, und das bleibt auch alles dabei, dass wir sagen können, wir wissen es halt nicht. Ne? Also es ist, Blackbox ist ein guter Vergleich, wir können halt einfach nicht reingucken und die sind da auch sehr abgeschirmt, also die geben auch sehr wenig Preis und von daher können wir nur spekulieren.
Ja, genau. So, dann zum nächsten Thema, auch wieder Sam Altman. Ja, er hat auf Twitter gepostet, dass man einen Weg finden muss, wie man am Ende Rechenleistung verkaufen kann an die Leute. Also, dass du für ChatGPT basierend auf die Nutzung der Rechenleistung, die du beanspruchst, bezahlst. Vielleicht ist das jetzt mit GPT-5, mit der Ankündigung, schon so ein kleiner Weg dahin, weil du zahlst ja am Ende, je intelligenter das Model ist, desto mehr bezahlst du. Das war vielleicht ein kleiner Sneak Peek schon darauf, dieser Post vor ein paar Tagen. Ja. Ich denke, kann man auch ganz schnell dann auch abhaken, weil das wurde jetzt so ein bisschen obsolet. Dann wieder OpenAI. Ja. Oder willst du dazu
noch ganz kurz dazu noch. Ja, also generell, wir haben ja dann auch solche Sachen wie, da ist er ja auch die Tage drauf eingegangen, Deep Research als Beispiel. Und da hat er ja auch gesagt, dass das eine mega Funktion ist und wir haben die auch schon ein paar Mal getestet, die ist auch geil, aber sie wird halt auch verschwenderisch genutzt. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in die Richtung hingehen, dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, bald ein Pro-Exclusive-Abo gibt für $2,000 oder so und dann kannst du alles so viel nutzen, wie du willst und ansonsten hast du innerhalb der Abos für gewisse Bereiche halt eine Nutzungsanzahl und wenn die erreicht ist, dann kannst du wahrscheinlich, keine Ahnung, ähnlich wie früher beim Handy-Anbieter, wenn du deinen Gigabyte verbraucht hast, kaufst noch ein paar nach. Und ich könnte mir vorstellen, sowas Ähnliches werden wir eventuell ja, bei OpenAI auch erleben oder letzten Endes jetzt mit dem 4.5 bzw. dem 5-Drop, also GPT-5, könnte es auch sehr gut sein, dass es genau nur über Rechenkapazität halt läuft. Ne? Also das, ja, ich bin gespannt, wie sie das Problem lösen, dass die an manchen Stellen doch zu viel Geld verbrennen.
Die Frage ist, warum machen die das nicht über Usage-Based Pricing, wie bei der API? dass du am Ende für die Tokens bezahlst. Warum du das bei Casuals nicht machst, das verstehe ich, weil die würden das nicht verstehen. Da ist so ein Abo schon sinnvoller. Aber wenn jetzt jemand da ist, der nicht mal mit Pro hinkommt, wenn das irgendwann mal ein Limit hat, ja, weil Pro verbrennt ja Geld laut Sam, warum sagt man dann nicht, wenn du mehr möchtest, dann musst du jetzt das API-Pricing bezahlen. Also vielleicht ist das irgendwann auch ein Ansatz, den die gehen müssen. Kann ich mir gut vorstellen, weil Professionals würden damit ja klarkommen. Also es wird sich ja dann am Ende trotzdem lohnen wahrscheinlich. Für mich auf jeden Fall.
Ich denke das auch.
Ja.
Ja. Ja, definitiv.
So, der OpenAI CPO, Kevin Weil, hat Sign-in with OpenAI angekündigt. Das ist am Ende ein Teil, das die gebaut haben für Apple Intelligence. Können wir leider in Deutschland nicht benutzen. Da kannst du dich wohl einloggen mit OpenAI, um das zu benutzen. Wahrscheinlich damit das auch Zugriff auf deine ganzen Daten bei OpenAI hat, inklusive der Memory, würde ich mal stark von ausgehen. Und das will man jetzt wohl breiter ankündigen. Und was ich mich und ausrollen, was ich mich frage, wird das am Ende nur so wie Sign-in with Google oder Sign-in with Apple, dass du dir einen Account darüber erstellen kannst? Oder geht ChatGPT so weit und du kannst dann auch deine Memory zum Beispiel teilen mit der App, wo du dich gerade anmeldest? Was denkst du, was wird das?
Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich habe mich aber auch gefragt, ob ein Sign-in with OpenAI letzten Endes bedeutet, dass die Daten der App an OpenAI mit übertragen werden und sozusagen die Memory von OpenAI dein Nutzungsverhalten letzten Endes mitbekommt, also wenn man das dann möchte, ja, und dann letzten Endes dadurch noch besser mit dir in der Interaktion ist.
Interessant. Boah, dann wird das aber so eine richtige Datenkrake.
Das wäre eine Datenkrake. Vor allem, was sie damit auch schaffen würden, ist, wenn die sich jetzt eine große Masse an Standard-Usern sozusagen aufbauen und die nutzen OpenAI ein oder zwei Jahre, auch wenn es nur sporadisch ist, dann wird diese Datenkrake so gut auf den Nutzer zugeschnitten sein, dass du dass du gar nicht mehr wechseln kannst. Wenn die OpenAI-Struktur so gut in der Kommunikation mit dir ist, die genau weiß, wie sie mit dir reden soll, damit es genau deine Ergebnisse filtert oder die Antworten gibt, die du brauchst und auch mit dir eine Interaktion ist, weiß nicht, die passenden Tipps zum Spiel gibt, was du gerade spielst oder dich an deine Kalendersachen erinnert oder die Erinnerungen, die wir jetzt ja zwischendurch auch schon nutzen, wirklich gut abgestimmt sind, in Kombination nämlich mit den Sign-in with OpenAI-Daten, also die Daten der Apps in der Krake von OpenAI gespeichert, dann wird dir alles andere dumm vorkommen.
Aber was ist das Incentive für App-Betreiber, das zuzulassen? Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir bauen ja gerade auch eine App. Und warum sollten wir sagen, wir teilen jetzt mit OpenAI die Daten unserer Nutzer, was die in unserer App machen? Zahlt OpenAI uns dann pro Datenpunkt $2 oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es dann schon Kooperationen. Ich meine, du musst jetzt ja nicht mal an unsere App denken. Du kannst ja dann auch sagen, jetzt gibt es, eine Sport-App. Ja, nimmst du Runtastic oder du nimmst Freeletics oder so. Und dann hast du entweder eine Symbiose, dass die App auch von den Strukturen von AI, also von OpenAI, quasi, dass die miteinander kommunizieren oder dann Daten austauschen und dann wird das Training auch besser angepasst. Und gleichzeitig könnte man dann auch sagen, dass OpenAI mit dir im Gespräch, herausbekommt oder passende Antworten hat, wie du dein Trainingsverhalten verbessern kannst. Oder wie du dann die Ernährung besser machen kannst. Weil du hast dann bei Freeletics gesagt, du willst gerne Muskelaufbau machen und hast dann da irgendwie dein Training absolviert. Dann hast du im besten Fall noch einen coolen, smarten Speaker mit der Struktur aber von OpenAI. Du unterhältst dich dann mit ChatGPT und, fragst, ey Mensch, was könnte ich heute denn gut kochen? Und dann sagt er, ja, ey, du willst doch Muskeln aufbauen, es ist jetzt gut, ein paar Proteine zu essen, hier ist ein passendes Rezept. Weißt du, dass wir in diese Richtung gehen.
Puh, ja, fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Also für OpenAI wäre das mega, ne? Also auf jeden Fall.
Du bist halt nicht kreativ genug.
Ja, genau. Ich bin zu schlau dafür. Ich muss mich auf dein Level begeben.
Ja, viel Erfolg, nimm eine Tauchflasche mit. Nein, also das ist wirklich, keine Ahnung, das wäre was ich mir vorstellen könnte, weil jetzt einen reinen Sign-in with Apple oder Google zu kopieren, da sehe ich den Sinn nicht hinter.
Ja, ein bisschen langweilig, ne? Also weiß ich auch nicht.
Ja.
Wird sich zeigen, was am Ende bedeutet. So, ja. Und damit zu unserem letzten Thema. Und wie könnte es anders sein?
Elon Musk.
Es ist aber wieder OpenAI, wie die ganze Folge geführt. So, der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, hat mit einem Konsortium rund um ihn 97,4 Milliarden für die Kontrolle über die OpenAI Non-Profit-Organisation geboten. Kurz zum Verständnis, die Non-Profit-Organisation von OpenAI, die kontrolliert alles darunter, also die ganzen Assets, ganz OpenAI darunter, wird quasi regiert von der Non-Profit-Organisation. Wer die aktuell noch besitzt, der hat die komplette Kontrolle über OpenAI. Und Elon Musk hat gesagt, ja, das wäre mir jetzt 97,4 Milliarden wert. Alex, was steckt denn dahinter?
Also grundsätzlich muss man da vielleicht erstmal sagen, dass es natürlich auch so ein bisschen politisches Spiel ist. Ja, das heißt, Elon Musk Ich finde es so ein bisschen scheinheilig, weil er sagt immer, es OpenAI muss jetzt Open Source werden. Er hat aber mit XAI auch eine Profit-Organisation, die nicht Open Source ist. Von daher ist es eher, ich würde mal sagen, so ein kleines Spiel, ein Versuch letzten Endes, den Umwandel von Non-Profit-Organisation zu Profit oder For-Profit hinauszuzögern und so ein bisschen das Preisschild zu erhöhen und letzten Endes den Wechsel für OpenAI nicht nur zeitlich zu verzögern, sondern halt auch einfach deutlich teurer zu gestalten. Ja,
das liegt einfach daran, OpenAI hat sich bei der letzten Finanzierungsrunde dazu verpflichtet, sich bis Ende 2026 in eine For-Profit-Organisation umzuwandeln. Wie können die das machen? Die müssen diese Non-Profit-Organisation, die NGO, müssen die auslösen, also die müssen die kompensieren. Die müssen einen Wert ermitteln, wie viel ist das wert, und dann kriegen die in Höhe dieser Summe, kriegen die Anteile an der neuen For-Profit-Company. Man rechnet so aktuell mit 25%. Das wäre bei der neuen Investitionsrunde, die jetzt bald kommt, mit Softbank auf einer 300-Milliarden-Bewertung, wären das ungefähr 75 Milliarden. So. Jetzt hat der gute Elon Musk aber über 20 Milliarden mehr geboten. Das würde jetzt bedeuten, oder das bedeutet faktisch jetzt höchstwahrscheinlich, dass OpenAI das neu bewerten muss. Weil wenn die das jetzt so durchwinken würden, dann würde Elon wahrscheinlich zu einem Gericht rennen und sagen, ey, das kann nicht stimmen, ich biete hier mehr. OpenAI muss den Wert anpassen oder die müssen mir die Firma geben. So, und dann muss OpenAI jetzt wahrscheinlich auf rund 100 Milliarden diese NGO bewerten. Das würde bedeuten, dass an der neuen 300 Milliarden Firma ungefähr 33% statt 25% an die NGO gehen. Was am Ende nicht in OpenAIs Interesse ist, weil es ist ja der Sinn der Umwandlung, dass die NGO keine Macht mehr hat. Und mit 33% also schon signifikant mehr Macht als mit 25% Anteile.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, dass einen großen Anteil ja derzeit auch noch Microsoft hat und die eigenen Anteile sozusagen würden dadurch stark verwässert werden. Und deswegen glaube ich schon, dass es von Elon Musk, gut kalkuliertes Spiel war. Ja. Vielleicht auch deswegen nur in Anführungsstrichen die 97 Milliarden, weil er dann doch Angst hatte, wenn er zu viel bietet, dass er vielleicht Sam sagt, ja klar, hier hast du. Er hat aber auf Twitter auch ganz cool reagiert innerhalb kurzer Zeit, weil er halt einfach im Gegenzug Elon Musk angeboten hat, Twitter zu kaufen für gerunde 10 Milliarden. Als Ausgleich sozusagen, aber er hat ganz klar gesagt, verkauft wird natürlich nicht.
Er hat das Komma einfach um eine Stelle verschoben und hat gesagt, so, wir kaufen jetzt deinen Dreckshaufen Twitter, für den du 40 Milliarden bezahlt hast, jetzt zahlen wir jetzt 9,74 Milliarden. Also er hat nicht Dreckshaufen Twitter, aber das hat er natürlich damit suppliert. Und er hat gesagt, Angebot natürlich abgelehnt. Also er hat da schon sehr gut reagiert, aber intern wird es ja bestimmt kochen. Also das ist, glaube ich, schon ein harter Schlag. Und man muss leider auch sagen, sehr schlau am Ende von Elon Musk. Also ist zwar ein unfaires Spiel, was er spielt, und oft auch scheinheilig, ja, aber es ist brillant am Ende.
Ja, aus der Perspektive auf jeden Fall. Man muss jetzt auch sagen, er hat jetzt am Anfang hat Sam Altman natürlich sehr seriös reagiert, aber der wurde ja zwischendurch auch interviewt und da hat er schon Spitzen fallen lassen gegenüber Elon Musk. Also das war dann ja schon so, dass er auch gesagt hat, Elon Musk tut ihm ja jetzt mal mehr oder weniger frei übersetzt eher ein bisschen leid. Und es ist sehr schade, dass er nicht in der Lage ist, sozusagen sein Leben in gerade Bahn zu belenken. Insofern würde ich schon sagen, der Beef ist jetzt nicht verflogen, sondern der wird von beiden Seiten schon aufrechterhalten.
Ja, ja.
Was auch deshalb so absurd ist, weil die ja auch zusammen mal OpenAI gegründet haben.
Ja, es war ja so, dass Sam am Ende von Elon fast schon eingesetzt wurde als OpenAI-Gründer. Und die beiden hatten ja ursprünglich mal die Mission, ein Open-Source-Unternehmen aufzubauen, was AGI in gute Hände bringt. Man muss aber sagen, man kann jetzt leicht sagen, ja, Sam hat die Mission verraten. Es war aber ursprünglich Elon Musks Idee, das in eine For-Profit-Company umzuwandeln. Er hat da damals sehr viel Druck gemacht. Da wurden einige E-Mails geleakt von OpenAI und die sind auch vertrauenswürdig. Also die sind legitim, die sind nicht gefaked. Also es ist sehr scheinheilig, was Elon gerade macht. Aber es ist halt ein Krieg gerade. Ne? Es geht darum, wenn er OpenAI schadet, dann wird dadurch wird dann XAI am Ende profitieren. Ich glaube, es geht gar nicht um diese persönliche Rache. Das ist vielleicht so ein bisschen, kommt das jetzt so rüber, weil er ja auch immer ja sehr populistisch agiert. Aber ich glaube, es geht da wirklich rational darum, dass er das Beste für XAI möchte. Und ja, je mehr er OpenAI schadet, desto besser wird es XAI gehen.
Vor allem zeitlich. Ich glaube, XAI ist vor allem der zeitliche Faktor sehr wichtig, damit sie die ja letzten Endes aufholen können und auch viele User, weil er bietet das ja auch auf seiner Plattform X an, dass man Grok ja nutzen kann. Und ich glaube, es geht gerade so ein bisschen darum, die Userzahl bei sich selber zu erhöhen und aufrechtzuerhalten und die Zeit zu nutzen, um mit der eigenen XAI so ein bisschen aufzuschließen und gleichzeitig halt das Preisschild zu erhöhen. Also doppeltes Spiel sozusagen.
Wo du das gerade ansprichst, also ich finde, die haben dasselbe Problem wie Google X. Also sorry, aber ja. Grok macht auch keinen Spaß. Die haben auch eine Userbase, aber wirklich nutzen tust du das Teil auch nicht. Es kam jetzt unter der Woche ein paar Gerüchte auf, dass Grok 3 in den Startlöchern steht. Die Gerüchte waren aber auch auf X. Man weiß es nicht. Wäre bestimmt ja, spannend. Ja, wäre ja spannend. Von Cloud 4 wurde auch gesprochen. Mal gucken, was da jetzt kommt. Aber bis jetzt, man kann das so oder so sehen. Man kann auch sagen, ganz ehrlich, XAI ist viel jünger als ein OpenAI, ist auch noch mal jünger als Anthropic. Und die haben eigentlich schon ein sehr gutes Model dafür, dass die nicht so viel Zeit haben.
Kann das man stimmt auch so sehen. Und was mit Grok 3 und auch Cloud 4, also den Gerüchten ja auf X, kommen soll, ist ja auch ein Reasoning-Modell, sowohl jetzt bei XAI als auch bei Anthropic. Und das wäre natürlich schon spannend, wenn das wirklich mal kommen würde. Und ehrlicherweise sind die beiden auch im Zugzwang. Also die müssten jetzt auch mal ein gutes Reasoning-Modell raushauen. Also von daher wäre es schon spannend zu gucken, was kommt. Aber das ist jetzt wirklich Gerüchteküche und ja keine echte News, die wir sozusagen verkünden können. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, Fabian, hast du noch was du mit ansprechen möchtest?
Nee, ich glaube, das war eine intensive Folge mit einer großen Überraschung drin. Ich glaube, es hat auch Spaß gemacht. Also schon gerade unsere Diskussion am Ende, wie sich AI entwickeln wird. Und ich würde sagen, dann haben wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder möchtest du noch was an die Zuhörer loswerden?
Ja, also ich würde mal sagen, wer bis hierhin zugehört hat, erstmal vielen Dank, weil ich noch nicht weiß, ob ich das zurechtgeschnitten bekomme. Mit dieser ewig langen Pause und also mal gucken, das kriegen wir aber alles hin.
Das kriegst du hin.
Und ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Danke an der Stelle sozusagen fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, wenn ihr uns folgt, weiterempfehlt. Teilt uns, helft uns so ein bisschen Fuß zu fassen in der weiten Welt der Podcasts, damit wir auch nachhaltig sozusagen platziert bleiben können. Und dann hören wir uns nächste Woche zur nächsten AI-News. Wer weiß, was bis dahin alles passiert. Und nächste Woche Sonntag wird es auch die nächste Deep Dive-Folge geben. Und
genau.
In dem Sinne würde ich sagen, schönen Abend aus unserer Perspektive, je nachdem, welche Uhrzeit ihr jetzt gerade beim Hören habt.
Ja, schönen Abend auch von mir und vielen Dank auch an dich, Alex. Das war eine gute Folge.
Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.